Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Es ist die Nachricht der Woche gewesen. Die Schweizer Justiz eröffnet ein Strafverfahren gegen den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino. Bei seinem Vorgänger Sepp Blatter hat das dazu geführt, dass der sein Amt verloren hat. Der Schweizer Rechtsexperte Marc Piet ist sich aber nicht sicher, ob das auch diesmal der Fall sein wird. Das ganze Gespräch hören Sie gleich. Außerdem in der Sendung ein Interview mit dem Deutschlanddirektor von Human Rights Watch, der sagt, dass sich das IOC zum Propagandabüttel von China macht, wenn die Olympischen Spiele 2022 dort stattfinden. Und ein Gespräch mit der Rollstuhl-Basketball-Nationalspielerin Marike Miller zur Frage, warum einer ihrer Kollegen überlegt, sich ein Bein zu amputieren, um weiter die Sportart auszuüben. Eigentlich hatte Gianni Infantino versprochen, dass alles besser wird in der FIFA.
And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA. And everyone in the world will applaud us for what we'll do in FIFA in the future.
Wir werden das Image und den Respekt für die FIFA wiederherstellen und alle werden das loben, was die FIFA in der Zukunft tun wird. Das hat der damals frisch gewählte FIFA-Präsident bei seiner Amtseinführung 2016 gesagt. Von diesem Versprechen ist nichts übrig geblieben. Das Image der FIFA ist vielleicht sogar noch schlechter als 2016, was auch an Infantinos Verhalten liegt. Die zwei größten Skandale, ein Flug mit einem Privatjet, über dessen Abrechnung er die FIFA-Compliance laut Recherchen der Süddeutschen angelogen haben soll, und natürlich die Treffen mit dem Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber, wegen denen die Schweizer Justiz nun ein Strafverfahren gegen Infantino eröffnet hat. Und jetzt ist die Frage, leitet die FIFA-Ethikkommission nun auch eine FIFA-Ermittlung gegen Infantino ein, was dann zu einer vorläufigen Sperre führen könnte? Über die Rolle der Ethikkommission habe ich mit dem Schweizer Juristen Marc Piet gesprochen, der selber von 2011 bis 2013 mit daran beteiligt war, diese Strukturen aufzubauen. Und ihn habe ich zunächst gefragt, was die Ethikkommission und besonders die Vorsitzende der Untersuchungskammer, Maria Rojas, jetzt machen sollte.
Na gut, man müsste unbedingt als erstes die Frage sich stellen, ob Infantino überhaupt Präsident bleiben kann. Man hat ja die Möglichkeit, für 90 Tage ihn in seiner Präsidentschaft einzustellen. Etwas, was man mit Blatter damals gemacht hat. Das ist eigentlich Ihre erste Frage, die sie jetzt zu stellen hat.
Und glauben Sie, dass sie dann zu einem Ergebnis kommt, diese 90-Tage-Sperre sind nötig?
Naja, sie wird sich wohl fragen müssen, ist das, was man ihm vorwirft, etwas, was der FIFA schadet? Oder ist es eigentlich ein Vorwurf, der primär Herrn Lauber trifft, und ist Infantino sozusagen einfach mitgefangen, mitgehangen, wenn man so will.
Wie fällt Ihre Bewertung da aus?
Ich bin mir da noch nicht so ganz klar. Also primär wirft man ja Herrn Lauber vor, dass er ein Gespräch durchgeführt hat, das nicht im Büro stattgefunden hat, sondern mehrere Gespräche in Restaurants, und dass man nicht protokolliert hat. Das ist primär seine Aufgabe als Bundesanwalt, dass es korrekt durchgeführt wird. Man hat allerdings vor kurzem in den sogenannten FIFA-Leaks durchaus auch Indizien dafür gefunden, dass Infantino sich reinwaschen wollte. Da wird man genau nachfassen müssen, ob es mit rechten Dingen zugegangen ist. Das ist für mich eine sehr offene Frage. Und das ist ehrlich gesagt das, was Frau Rojas jetzt abklären müsste. Ich verhehle nicht, dass ich hier nicht sehr viel zutraue. Das Problem war ja, dass ursprünglich eine Gruppe von unabhängigen, professionellen Leuten in dieser Ethikkommission waren. Und dann hat man die alle rausgeworfen und ersetzt durch Leute, die, wie kann man das höflich ausdrücken, von der Sache nicht besonders viel verstehen und eher gute Freunde sind.
Das heißt, die Ethikkommission ist nicht mehr unabhängig, so wie sie eigentlich mal konzipiert
genau.
wurde.
Genau, also die Ethikkommission ist abhängig vom Präsidenten. Ich würde sagen, wieder abhängig vom Präsidenten. Das war das Problem der früheren Ethikkommission. Und sie ist kein Profi. Ja, die Frau versteht von der Sache gar nichts.
Wer ist denn dann für Infantino gefährlicher? Ist es dann die FIFA-Ethikkommission oder ist es dann doch der Schweizer Sonderermittler Stefan Keller?
An sich der Schweizer Sonderermittler, wobei das Problem mit Frau Rojas ist, für ihn dass die sehr politisch funktioniert und dass sie im Moment, oder sie war vielleicht immer schon, abhängig von gewissen lateinamerikanischen Fußballfunktionären. Und die scheinen im Moment dem Herrn Infantino nicht mehr grün zu sein. Also es kann sein, dass innerhalb der FIFA plötzlich die Einstellung kippt und dann ist Frau Rojas plötzlich das Instrument, das willfährige Instrument, ihn rauszukippen. Hm.
Aber ich höre bei Ihnen ein bisschen den Zweifel durch, ob das dann tatsächlich trotz dieser Vorwürfe dazu führen wird, dass Infantino nicht mehr oder bald nicht mehr FIFA-Präsident ist. Ist es tatsächlich ein realistisches Szenario, dass er sich trotz des Strafverfahrens und trotz der ganzen Vorwürfe im Amt halten kann?
Ich denke, das ist das, was die FIFA im Moment sich überlegt. Also da habe ich einige Anzeichen. Ich habe auch mit Leuten gesprochen aus der FIFA, die sich allen Ernstes fragen, ja, müssten wir ihn nicht vorläufig doch weitermachen lassen, weil die Vorwürfe ja eigentlich mit FIFA kaum was zu tun haben.
Was würde das bedeuten für die FIFA und das Ansehen der FIFA, wenn das tatsächlich eintreten würde?
Ja, die Frage ist, hat die FIFA überhaupt noch ein Ansehen? Kann man der noch weiter schaden? Da habe ich meine Bedenken. Die FIFA ist derart viel mal schon totgesagt worden und sie hat alle diese Skandale überstanden. Also da ist nicht mehr viel zu retten eigentlich, aber trotzdem scheint die FIFA das alles wegzustecken.
Liegt das vielleicht auch daran, dass die FIFA auch von anderen Verbänden oder auch von Funktionären nicht mehr wirklich zur Rechenschaft gezogen wird? Wir haben beim DFB angefragt, da will man nicht kommentieren. Das IOC, wo Gianni Infantino seit Januar Mitglied ist, will es auch nicht kommentieren. Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gesagt im BR-Interview, dass Infantino eigentlich ein guter FIFA-Präsident ist. Also was sagt dieses Verhalten in den vergangenen Tagen, seitdem diese Strafanzeige raus ist, auch über die generellen Verbände und die Funktionäre im Fußball aus?
Ja, also Sportfunktionäre sind keine mutigen Leute. Das muss man, glaube ich, so sagen. Und von daher gesehen, wenn sie nicht unbedingt müssen, dann lassen sie den Infantino leben. Das gilt eben auch fürs IOC. Es war nie mutig und hat eine ganze Reihe von Problemfällen, mit denen sie nichts zu tun haben wollen. Man hat auch gesehen, wie schwerfällig die reagiert hatten im Zusammenhang mit den russischen Dopingskandalen. Also von daher gesehen erstaunt es mich überhaupt nicht, dass die Sportfunktionäre nicht härter ins Gericht gehen mit FIFA. Und mit den nationalen Verbänden, Verband ist vielleicht ein ganz gutes Wort dafür, die sind eng verbandelt miteinander. Also, dass der DFB jetzt auch in diesem Fall hier nichts unternehmen möchte, das erinnert doch sehr an das, was wir bei Blatter gesehen haben. Das ist absolut nicht neu.
Ist die FIFA auf irgendeine Art und Weise noch reformierbar?
Das Problem ist, auf dem Papier sieht sie ja ganz gut aus. Also, sie hat sich eine Art Papiertiger gegeben, nur hat man die ganzen Reformen unterlaufen, indem man die guten Leute rausgeworfen hat und stattdessen ganz schwache Leute hineingeholt hat.
Braucht es dann aus Ihrer Sicht jemand von außen oder mehrere Personen von außen, die nicht aus dem Fußballkosmos kommen, um den Weltverband wieder dahin zu führen, dass wir nicht im Interview darüber sprechen, dass der Fußballweltverband gar kein Ansehen mehr hat?
Das wäre sicher eine gute Idee. Das würde aber voraussetzen, dass die FIFA ein Einsehen hätte, was sie nicht hat. Ich hatte mal versucht, das Schweizer Parlament dazu zu bewegen, dass sie Mindestanforderungen für Sportdachverbände stellen. Die Schweiz hat ja ca. 60 internationale Sportdachverbände. Und wir hatten dann überlegt, könnte man nicht, sagen wir, vom Parlament her ein Gesetz schreiben, das Mindestanforderungen definiert. Und da hat interessanterweise haben die Parlamentarier kein Interesse gefunden dran. Man hat gemerkt, wie sehr auch hier eine Verbandelung stattfindet, wie nah viele Parlamentarier der FIFA sind.
Das heißt, es bleibt erstmal beim Status quo.
Ja, da gehe ich davon aus.
Einschätzungen waren das vom Schweizer Sportrechtsexperten Marc Piet hier im Deutschlandfunk. Und um die Frage, was ist illegal oder nur illegitim, geht es auch bei der Frage, ob Bundesliga-Vereine staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen sollten. Denn Anfang der Woche hat Schalke 04 bestätigt, dass das Land NRW für einen Kredit an die Schalker bürgt, also im Zweifel die Schuld begleicht, wenn Schalke zahlungsunfähig ist. Um mehr als 30 Millionen Euro soll es dabei gehen. Und Daniel Teveleit hat sich damit beschäftigt, warum so eine Hilfe möglich ist und welche Folgen das für den Steuerzahler haben könnte.
Die Empörung war groß, als bekannt wurde, dass der FC Schalke 04 eine Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen für einen Kredit bekommen soll, durch den der Schuldenberg des Bundesligavereins wieder auf deutlich über 200 Millionen Euro anwachsen wird. Besonders kritisch äußert sich Ralf Jäger, der ehemalige Innenminister von NRW. Denn die Hilfe des von CDU und FDP regierten Landes für das wirtschaftlich angeschlagene Fußballunternehmen unterscheidet sich deutlich von anderen Subventionen für den Sport.
Erstmalig in der Geschichte von Bürgschaften und der Bundesliga soll ein Verein eine Bürgschaft für laufende Betriebskosten erhalten. Das bedeutet schlichtweg, dass im Falle, dass Schalke diesen Kredit nicht zurückzahlen kann, der Steuerzahler die Millionengehälter von Spielern und Trainern finanzieren muss. Und das finde ich, das geht nicht.
Sagt der SPD-Politiker Mitte Juli im Deutschlandfunk. Bürgschaften für Infrastrukturprojekte der Profivereine, für Stadien und den Ausbau von Trainingsanlagen gewähren viele Bundesländer und Kommunen. Wegen der Corona-Krise wurden die Gesetze nun so angepasst, dass mit solchen Beihilfen auch andere Kosten finanziert werden dürfen. Wobei eine Voraussetzung ist, dass das unterstützte Unternehmen vor der Krise nicht unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten litt. Und der FC Schalke 04 hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit seinen Schulden und wiederkehrenden Liquiditätsproblemen Schlagzeilen gemacht. Robin van der Hout, der als Spezialist für Beihilferecht in Brüssel arbeitet, hält die Bürgschaft aber für regelkonform. Das Geschäft sei
zulässig, wenn das Unternehmen kein Unternehmen in Schwierigkeiten war. Stichtag ist der 31.12.2019. Also zu diesem Zeitpunkt darf das Unternehmen kein Unternehmen in Schwierigkeiten gewesen sein. Dafür gibt es präzise rechtliche Bedingungen. Also allein dadurch, dass ein Unternehmen Schulden hat oder wirtschaftlich schwer dasteht, ist man noch kein Unternehmen in Schwierigkeiten im Rahmen dieser Definition. Sondern man muss im Wesentlichen, vereinfacht gesprochen, die Bedingungen erfüllen, eine Insolvenz zu beantragen.
Die Insolvenzgefahr haben die Schalker im Frühjahr erstmal abgewendet, weil die Saison fortgesetzt wurde und damit TV-Geld geflossen ist. Und der Nachweis, dass die Pandemie zu massiven Einbußen führte, ist für die Fußballvereine leicht, weil monatelang alle Zuschauereinnahmen fehlten. Auch ein Verstoß gegen die wettbewerbsrechtlichen Regularien der EU-Kommission liege nicht vor, sagt Professor Ludwig Hirl von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn.
Ich sehe keinen Verstoß gegen das EU-Beihilferecht, weil es eben auch typische Aufgabe der öffentlichen Hand ist, sich an einer normalen Unternehmensfinanzierung zu beteiligen. Das heißt eben auch beispielsweise Bürgschaften zu übernehmen von Unternehmen, die hier ein tragfähiges Geschäftsmodell aufweisen. Dies bedeutet, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einer ordnungsgemäßen Rückzahlung der Kredite eben auszugehen ist.
Tatsächlich kommt es bei solchen Bürgschaftsvereinbarungen zwischen Fußballclubs und dem Staat nur selten dazu, dass Steuergelder verloren gehen. Wenn doch, wird es allerdings teuer. Aus vertraulichen Informationen, die dem Deutschlandfunk vorliegen, geht hervor, dass das Land NRW in der Vergangenheit mindestens 18 Millionen Euro bezahlen musste, um Verpflichtungen aus Bürgschaften zu begleichen. Einmal ca. 3 Millionen für einen Kredit, der an Arminia Bielefeld gegangen ist, einmal rund 15 Millionen, als das Land für Alemannia Aachen einspringen musste. Laut dieser Informationen bürgte NRW im Juli 2019 mit 38,15 Millionen Euro für frühere Kredite des FC Schalke. Damit gab es beim aktuellen Antrag einen zusätzlichen Anreiz, die neue Bürgschaft zu gewähren, um die Gefahr zu minimieren, abermals zahlen zu müssen. Derzeit wird ja oft nach mehr Gerechtigkeit im Wettbewerb gerufen, weil Investoren, Konzerne oder Scheichs einzelne Clubs mit gewaltigen Millionensummen alimentieren. Aber sind Staatshilfen für ausgewählte Vereine nicht auch ein Eingriff in den sportlichen Wettbewerb?
In der Tat, die spannende Frage ist jetzt am Beispiel von Schalke 04, ob jetzt alle anderen Fußballclubs, erste, zweite, dritte Liga, eben jetzt auch solche Anträge stellen und wie mit diesen Anträgen umgegangen wird, weil eine Förderung nicht selektiv durchgeführt werden darf. Und das muss man gemäß EU-Beihilferecht auch aus europäischer Perspektive sehen. Das heißt, wenn hier insbesondere deutsche Fußballclubs solche Bürgschaften in Anspruch nehmen können und die Clubs aus anderen Ländern nicht, dann ist hier auch eine Gefahr der Wettbewerbsverzerrung gegeben, die gemäß EU-Beihilferecht mindestens untersuchungswürdig ist.
Sagt der Wissenschaftler Hirl. Allerdings hat der Europäische Gerichtshof Anfang des Jahres Urteile der EU-Kommission gegen mehrere spanische Clubs gekippt, die aufgrund von staatlichen Hilfen sanktioniert werden sollten. Die Gesetzeslage ist an dieser Stelle hochkomplex. Womöglich wird auch die Beihilfe für die Gelsenkirchener in Brüssel überprüft werden. Aber der Jurist Robin van der Hout glaubt,
dass die Bürgschaftsgewährung an Schalke und andere Vereine beihilferechtlich zulässig war, also legal war. Eine andere Frage ist dann, ob man sie auch als legitim betrachtet.
In dieser Frage wären auch die Verbände gefragt, die private Zuwendungen durch das Financial Fair Play oder die 50+1-Regel einschränken, um für Chancengleichheit zu sorgen. Vorteile wie Bürgschaften, verbilligte Grundstückskäufe oder Darlehen, die Clubs von staatlicher Seite erhalten, werden hingegen widerspruchslos akzeptiert.
Daniel Teveleit war das über Landesbürgschaften für Bundesligavereine. Kahlgeschorene Menschen, die auf dem Boden sitzen, mit verbundenen Augen, um sie herum Menschen in Uniform, die dann Reihe für Reihe die Gefangenen in Richtung Züge bringen. Das sind Bilder aus China, genauer gesagt aus der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas. Ein Gebiet, in dem größtenteils Uiguren leben, ein muslimisches Volk, das eigentlich autonom ist, sich in den vergangenen Jahren aber immer mehr staatlicher Repression gegenüber sieht. Samt Lagern, in denen Hunderttausende, wahrscheinlich sogar über 1 Million Uiguren eingesperrt sind. Menschen, die aus diesen Lagern geflohen sind, berichten von Folter und Zwangsarbeit. Und das alles in einem Land, in dem in rund 1,5 Jahren die Olympischen Winterspiele stattfinden sollen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren deshalb die Austragung der Winterspiele in Peking, darunter auch Human Rights Watch. Und den Deutschlandchef Wenzel Michalski habe ich gestern gefragt, wie die Bilder, die ich gerade beschrieben habe, mit der olympischen Idee zusammenpassen.
Die passen natürlich überhaupt nicht zusammen. Sie widersprechen der olympischen Idee von Brüderlichkeit, von Fairness, von Gerechtigkeit, von auch viel Völker, also Multikulti sozusagen. Denn es soll die Völker ja zusammenbringen. Sport soll Spaß machen. Und wenn man das in einem so repressiven Land austrägt wie in China, das gerade zur Zeit unter eklatanten Menschenrechtsverstößen stöhnt, wo Menschen wie zum Beispiel in Xinjiang, aber auch in anderen Gebieten unterdrückt werden in Ausmaßen, wie man sie seit den maoistischen Zeiten nicht mehr gesehen hat. Da müsste sich wirklich das IOC mal überlegen, ob es tatsächlich in so einem Land Olympische Spiele, Winterolympische Spiele austragen möchte.
Bevor wir über die Rolle des IOC nochmal sprechen, lasst uns einmal auf China blicken. Wie rechtfertigt China denn diesen Umgang?
Also zum einen gibt es keine großen Rechtfertigungen. Den chinesischen Machthabern ist die Kritik mittlerweile relativ egal. Das altbekannte Naming and Shaming, also das an den Pranger stellen mit moralischen Vorwürfen, bleibt nicht mehr haften in China. Es wird erklärt darin, dass man Terrorismus damit beenden möchte. Terrorismus, den es eigentlich so überhaupt nicht gab, außer natürlich einigen Anschlägen. Aber das gibt es halt in vielen verschiedenen Ländern und die reagieren dann nicht so. Und man möchte im Prinzip die Uiguren, aber auch die anderen muslimischen Minderheiten, die es dort in dieser Region gibt, gleichschalten. Man versucht, die Sprache auszurotten, man versucht, die Kultur auszumerzen mit brutalsten Mitteln. Also Kinder, aber auch Erwachsene, die werden in diesen Lagern in Anführungsstrichen umerzogen. Und am besten in den Augen der Machthaber ist es, wenn die regionalen, kulturellen und sprachlichen Bräuche für immer verschwinden.
Jetzt gab es ja 2008 Sommerspiele in China und damals gab es ja auch schon Kritik von Menschenrechtsorganisationen, aber gleichzeitig wurde auf diese Kritik ja auch öfter geantwortet, naja, gerade Olympia könnte dafür sorgen, dass sich das Land in Fragen von Menschenrechtsverletzungen bessert. Kann man deutlich konstatieren, dass diese Hoffnungen von damals falsch waren?
Die ist völlig falsch. Schon damals gab es eklatante Menschenrechtsverstöße, zum Beispiel beim Bau der Stadien, wo dann Menschen vertrieben worden sind aus ihren Wohngebieten ohne entsprechende oder adäquate Kompensation. Und auch Meinungsäußerungen, Kritik wurde unterdrückt. Aber im Vergleich zu heute war das damals so ein relativ liberales Regime. Es ist jetzt viel schlimmer geworden. Und wir sehen eigentlich aus der Geschichte, aus den Erfahrungen der Olympischen Spiele, aber auch anderer großer internationaler sportlicher Wettbewerbe wie Weltmeisterschaften oder so, dass die eigentlich nie dazu führen, dass sich die Menschenrechtslage in den Ländern verbessern, sondern im Gegenteil, sie dienen zu Propagandazwecken, zum Window-Dressing oder Whitewashing, wie man international sagt, der Regime. Die versuchen sich dadurch ein sauberes Image zu erzwingen. Und meistens ist sogar vor allem in den Vorbereitungen bei der Durchführung auch der Olympischen Spiele oder anderer großer internationaler Sportveranstaltungen, ist das mit weiteren Menschenrechtsverbrechen, geht das oft Hand in Hand. Wir haben das in anderen Ländern auch gesehen, zum Beispiel bei den Winterspielen in Sotschi in Russland, wo zum Beispiel Umweltschützer auch noch danach, nach den Spielen, fürchterlich bestraft worden sind mit Gefängnisstrafen und so, nur weil sie demonstriert haben.
Und trotzdem scheint es so, als ob die Olympischen Spiele 2022 stattfinden werden. Zumindest gibt es von Seiten des IOC keine Anzeichen dafür, dass man dort über die Lage besorgt ist. Oder sehen Sie das anders? Sehen Sie erkennbar von Seiten des IOC eine Reaktion auf die, ja, dann auch jetzt nochmal jüngsten Zuspitzungen in der Hongkong-Frage zum Beispiel?
Also da haben wir bisher noch nichts gehört vom IOC und ich erwarte da eigentlich aus Erfahrung nicht viel. Ich erwarte eher, dass man sich wegduckt und sagt, wir hoffen, dass sich die Menschenrechtslage verbessert, dadurch, dass wir die Spiele dort ausführen. Da können wir dann auf die Geschichte verweisen und sagen, das gab es noch nie und warum soll es jetzt ausgerechnet so stattfinden? Das Problem ist, dass die Menschenrechtsagenda, die sich das IOC gesetzt hat, auf Druck von Nichtregierungsorganisationen wie der unsrigen, also das steht sehr schön auf dem Papier, aber da bleibt es auch. Ich habe nicht den Eindruck, dass tatsächlich die Menschenrechtsbedingungen, die für die Austragung von Spielen dort festgeschrieben sind, jetzt auch da in China durchgesetzt werden. Es gibt eine gute Entschuldigung, also gut in Anführungsstrichen, der Funktionäre, die sagen, diese Agenda, die ist in die Zukunft gewandt, die soll dann später bei der weiteren Vergabe Anwendung finden. Aber ich frage mich, warum man eigentlich damit zögert und die nicht sofort anwendet. Warum soll ich weiterhin Folter dulden, Menschenrechtsverletzungen sehenden Auges versuchen zu ignorieren, wenn man jetzt eigentlich schon was machen kann?
Wir sprechen auch für eine Sendung, die am 1. August läuft. Und das ist ein sporthistorisch wichtiges Datum, denn am 1. August 1936 wurden die Olympischen Spiele in Berlin eröffnet. Auch damals war der Weltöffentlichkeit schon bekannt, dass es im Gastgeberland in Deutschland Lager gibt, in denen Menschen aufgrund ihrer Religion eingesperrt wurden. Die Spiele wurden nicht boykottiert, auch nicht abgesagt, nicht verlegt und die Nazis hatten dann ihre Propagandashow. Wiederholt sich diese Geschichte?
Also Geschichte wiederholt sich natürlich nie und das Nazi-Regime kann man mit dem jetzigen chinesischen Regime natürlich nicht vergleichen. Aber es ist tatsächlich so, dass man eine Kontinuität herstellen kann. Und zwar, dass eben weggeschaut wird, selbst bei den schlimmsten Menschenrechtsverbrechen, dass darüber hinweggeschaut wird, dass geduldet wird, dass dann vielleicht für die Zeit der Spiele Verschönerungen angebracht werden, also im Sinne der Propaganda zum Beispiel hatten die Nazis die Schilder von den Parkbänken abmontiert, an denen stand, dass die Parkbänke eben nicht von Juden benutzt werden dürfen. Solche Geschichten, das heißt für die paar Wochen der Olympischen Spiele, kann sein, dass da irgendetwas übertüncht wird, aber es dient tatsächlich solchen Regimen zu einer massiven Propaganda und vor allem nach innen. Dass also Menschen, die vielleicht vorher anfällig gewesen wären für Kritik an dem Regime, dann denken, ja, aber wenn die ganze Welt hierher schaut und wenn die alle akzeptieren, was hier los ist, dann kann es vielleicht gar nicht so schlimm sein. Und das ist oft Sinn und Ziel von solchen Sportveranstaltungen. Also in China jetzt die Spiele auszutragen, bedeutet im Prinzip, dass sich das IOC und alle Beteiligten zum Propagandabüttel des Regimes machen. Das muss allen bewusst sein. In einem Land, in dem der Sport benutzt wird zu Propagandazwecken, um zu übertünchen, welche Missstände es dort gibt, kann keiner so tun, der da angereist kommt, wie wenn es sich um harmlose Spiele handelt. Jeder muss wissen, ich mache mich zum Werkzeug eines Unterdrückungsregimes.
Meint Wenzel Michalski, Deutschlanddirektor von Human Rights Watch zu den Olympischen Winterspielen in China. Bei den kommenden Paralympics in Tokio wird Rollstuhlbasketball wahrscheinlich die Sportart sein, die mit am meisten Fans anziehen wird. wenn die Sportart überhaupt Teil des Programms sein wird. Denn das Internationale Paralympische Komitee und der Rollstuhl-Basketball-Weltverband streiten sich seit Monaten um die Frage, ab wann ist ein Mensch behindert genug, um Rollstuhlbasketball zu spielen. Der Weltverband hat nun seine Regularien angepasst. Marina Schweizer mit den Hintergründen und den Folgen.
Die langjährige deutsche Nationalspielerin Barbara Groß ist künftig bei internationalen Turnieren nicht mehr spielberechtigt. Sie erfüllt die neuen Vorgaben des Internationalen Paralympischen Komitees IPC nicht. Bei den Regeln geht es um die Klassifizierung von körperlich beeinträchtigten Athletinnen und Athleten. Teil des Wettkampfs im Rollstuhlbasketball ist ein Punktesystem. Dadurch werden leichter eingeschränkte Spieler, etwa mit einem Knieschaden, mit 4,0 bis 4,5 Punkten bewertet. Wer eine größere Einschränkung wie eine Querschnittslähmung hat, bekommt einen Punkt. Zusammengezählt dürfen die 5 SpielerInnen auf dem Feld nie mehr als 14 Punkte haben. Wie viele Punkte eine körperliche Beeinträchtigung bringt, legt der Rollstuhl-Basketball-Weltverband fest, allerdings unter Beachtung der Definition des IPC, die seit 2015 gilt. Es muss eine körperliche Einschränkung nach dieser Definition des IPC vorliegen, damit sie paralympische Athletinnen und Athleten bleiben können. Der Rollstuhl-Basketball-Weltverband hatte diese Vorgaben als einziger paralympischer Verband lange Zeit nicht umgesetzt. Das Internationale Paralympische Komitee verlangte daher schon länger, dass Sportlerinnen und Sportler mit sogenannten Minimalbehinderungen erneut bewertet werden.
Der IWBF ist prinzipiell großzügiger in der Anerkennung körperlicher Schädigungen, von denen viele aus den 10 anerkannten Beeinträchtigungen herausfallen, die das Klassifizierungssystem vorsieht.
Hieß es vom IPC. Der Streit kulminierte Anfang des Jahres in der Drohung, die Sportart aus dem Programm der Paralympics zu streichen. Jetzt ist die Klassifizierung erfolgt. International wurden von 132 überprüften Athletinnen und Athleten insgesamt 9 als nicht teilnahmeberechtigt eingestuft. Der britische Athlet George Bates schrieb in den sozialen Medien: »Ich werde als auf die falsche Art behindert erachtet.« Bis auf Nationalspielerin Barbara Groß wurden alle fraglichen deutschen Athletinnen und Athleten erfolgreich klassifiziert. Ihr Verband will die Entscheidung noch einmal im Detail überprüfen lassen und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten.
Marina Schweizer über das neue Klassifizierungssystem im Rollstuhlbasketball. Und über die Folgen habe ich vor der Sendung mit der Nationalspielerin Mareike Miller gesprochen und sie zunächst gefragt, was ihr durch den Kopf gegangen ist, als sie gehört hat, dass Barbara Groß nicht mehr für das Nationalteam spielen darf.
Das war natürlich eine große Enttäuschung. Ich habe kurz vorher gerade erst selber erfahren, dass ich weiterspielen darf und hatte in dem Moment natürlich die Hoffnung, dass ich auch von allen anderen die Mitteilung bekomme, dass es eh nicht ausgegangen ist. Dass sie sich dann direkt gemeldet hat, dass es bei ihr eben anders aussieht, war natürlich erstmal sehr überraschend und einfach grundsätzlich sehr enttäuschend.
Bei Frau Groß ist das Verfahren ja noch schwebend und sie hat auch gesagt, dass sie sich jetzt nicht weiter äußern möchte. Der britische Athlet George Bates hat auf Twitter sich ausführlich geäußert und er schreibt dann nicht nur, dass er sich als auf die falsche Art behindert erachtet, sondern dass er sogar nun überlege, sein Bein amputieren zu lassen, um seine Karriere fortzusetzen. Was sagt diese Reaktion aus darüber, wie das Ganze auch vielleicht kommuniziert wurde oder wie das ganze Verfahren jetzt abgelaufen ist?
Wir reden hier ja von medizinischen Einzelfällen und da hat natürlich jeder Athlet seine eigene Vergangenheit, seine eigenen Unterlagen, die natürlich ganz unterschiedlich aussehen und auch unterschiedlich entsprechend geprüft wurden. Und das ganze Verfahren war sehr undurchsichtig. Und was aber in allen Fällen sehr deutlich ist, ist, dass der Zeitraum, der gegeben wurde, um irgendwie zu wissen, dass sich hier etwas ändern soll, einfach nicht gegeben war. Und das ist eben das, was in allen Fällen unfair und nicht verständlich war. Andererseits ist es eben in der Kommunikation auch so, dass natürlich ein George Bates mit der Art der Einschränkung, die grundsätzlich ausgeschlossen wird nach dem Code des IPCs, natürlich in einer ganz anderen Situation ist als vielleicht manch anderer, wo es einfach um medizinische Details geht, dann nochmal einen Widerspruch prüft. Und dass er insofern eine ziemlich extreme Geschichte und Erfahrung gemacht hat, wo ihm einfach vor Jahren schon eine Amputation als einziger Ausweg aufgezeigt wurde und er damals eine Pro- und Kontraliste gemacht hat, die natürlich jetzt irgendwo mit seinem Lebensmittelpunkt nochmal einen ganz anderen Aspekt hinzugewonnen hat, wo er sich einfach nochmal ganz neu Gedanken machen muss. Ob er das vielleicht auch einfach ein paar Jahre früher macht, ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Das ist sicherlich ein Einzelfall, der bei ihm dort ganz spezielle Emotionen eben auslöst, der aber in aller Extreme zeigt, worum es hier letztendlich geht. Weil eine solche medizinische Entscheidung kann dann ändern, ob er sozusagen behindert genug ist für die Paralympischen Spiele. Und meiner Meinung nach sollte es nicht daran hängen, ob er einen solchen Schritt zum jetzigen Zeitpunkt macht, sondern er sollte in seinen medizinischen Abwägungen nicht wegen des Sports irgendwas derartiges entscheiden müssen, sondern es sollte klar sein, dass wenn er eine entsprechende Einschränkung hat, und die hat er definitiv, die aber nicht in dieses System und in diese Schubladen passt, dass er dann eben nicht deswegen auf die Idee überhaupt kommt, eben solche Schritte zu wagen.
Sie haben ja am Anfang auch gesagt, dass Sie auch jetzt recht frisch erfahren haben, wie Sie klassifiziert werden. Wie fühlt es sich eigentlich an als Mensch, wenn die eigene körperliche Behinderung bewertet wird?
Ja, das ist ein sehr schwieriger Gedanke. Es ist allerdings so, dass ich grundsätzlich der Überzeugung bin, dass ich ein Grundverständnis dafür habe, dass Paralympische Spiele sich aktuell versuchen, etwas von den Olympischen Spielen zu trennen oder irgendwo auch eine Grenze zu ziehen und dafür zu sorgen, dass Athleten nicht an beidem teilnehmen können. Und deswegen bin ich grundsätzlich auch der Überzeugung, dass es in Ordnung ist, auch in Form des IPCs festzulegen, dass grundsätzlich bei den Paralympischen Spielen alle Menschen irgendeine Art von Einschränkung haben müssen, um überhaupt an den Paralympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Deswegen ist das für mich tatsächlich kein schwieriges Gefühl, sondern ich finde es in Ordnung, weil ich denke, es ist okay, dass, wenn ich an den Olympischen Spielen teilnehmen könnte, ich das eben nicht tun würde. Und die Situation ist aber eben eine andere. Ich kann das nicht. Ich habe entsprechende Einschränkungen, weshalb jetzt ja auch anerkannt wurde, dass ich bei den Paralympischen Spielen teilnehmen darf. Nur wo da die Grenze gezogen wird, warum ich das darf und eine Barbara Groß nicht oder ein George Bates, das ist für uns als Außenstehende aktuell nicht ersichtlich. Es wird nicht transparent kommuniziert und es kann einfach auch nicht sein, dass von jetzt auf gleich sich daran etwas ändert, wo diese genaue Linie gezogen wird.
Wobei dieses von jetzt auf gleich ist ja im Fall von Rollstuhlbasketball in dem Sinne ein bisschen schwammig, weil die Vorgaben des IPC bestehen ja schon seit einigen Jahren und der Rollstuhlbasketball hat es einfach nicht umgesetzt und jetzt eben einmal diesen Cut gemacht. Also wo liegt da in Anführungszeichen die Schuld? Ist es beim IPC, ist es beim Rollstuhlweltverband, dass die Athletinnen und Athleten jetzt in diese Situation geschmissen wurden?
Also wenn ich das sage, spreche ich grundsätzlich aus der Sicht der Athleten. Ich sehe die Athleten hier als Opfer eines Streits zwischen den Verbänden, wo ganz klar für uns und auch für unsere nationalen Verbände es nicht möglich war, vorab eine solche Situation vorherzusehen. Die Regularien wurden zum Teil 2013, zum Teil 2015 angepasst. Und mit einer Frist bis 2017 wurde festgelegt, dass sie umzusetzen sind. Und das hat 2017 scheinbar nicht stattgefunden oder zumindest ist das IPC der Meinung gewesen, dass das bei der IWF eben nicht grundlegend ausgiebig so gemacht wurde. Es wurde aber bis 2019 abgewartet, bevor man entsprechende Schritte einleitet. Das heißt, ohne dass ich wirklich alle Details kenne, wer jetzt wann mit wem wie kommuniziert hat, ist es auch für Außenstehende relativ leicht zu sehen, dass das IPC zu spät gehandelt hat, um in unseren Sport einzugreifen und die IWF zu den Änderungen zu zwingen, zu denen sie eigentlich zugestimmt haben. Für uns gab es keinerlei Möglichkeit, irgendwie herauszufinden, was dort hinter verschlossener Tür stattfindet. Und deswegen wurden wir mit dieser Nachricht per Pressemitteilung im Januar schockiert. Und deswegen sehe ich es als äußerst unfair und eben sehe auch gerade die Athleten, die jetzt ausgeschlossen werden, eben als Opfer soweit, dass sie eben bisher sich mit den Mannschaften sogar für Tokio größtenteils qualifiziert haben, einen großen Anteil daran hatten und nun von jetzt auf gleich ohne jegliche Vorwarnung, wie es eben normalerweise ist, Regeln umgesetzt werden, die aber die letzten 4 Jahre schon bestanden und insofern wir auch nicht davon ausgehen konnten, dass das von heute auf morgen auf einmal doch bei uns passiert.
Rollstuhl-Basketball-Nationalspielerin Mareike Miller über das neue Klassifizierungssystem in ihrer Sportart. Eine Sekunde, das ist im normalen Leben nicht viel, in der Formel 1 aber eine Welt. Und in ihrer eigenen Welt fahren Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in ihren Mercedes auch in der Qualifikation für den Grand Prix in Silverstone. Denn Hamilton ist eben diese eine Sekunde schneller als der erste Nicht-Mercedes-Fahrer Max Verstappen. Jens Wolters berichtet.
Weiterhin herrscht Mercedes-Dominanz in dieser Formel-1-Saison. Vierter Grand Prix und zum vierten Mal geht ein Fahrer mit Stern von Startplatz 1 aus ins Rennen. Bei seinem Heimrennen in Silverstone sicherte sich der Brite Lewis Hamilton die Pole-Position vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas aus Finnland. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel fuhr erneut hinterher und startet nur von Platz 10 aus. Und nach seinem kurzfristigen Comeback sicherte sich der zweite deutsche Fahrer Nico Hülkenberg Position 13. Er sprang für den Corona-positiv getesteten Mexikaner Sergio Perez beim Team Racing Point ein.
Und bereits heute hat die deutsche Tourenwagenmeisterschaft ihr erstes Rennen ausgetragen. Und gleich 5 Audi haben die ersten 5 Plätze belegt. Gewonnen hat der Schweizer Nico Müller. Mehr als 150.000 Menschen sind in den USA an oder mit dem Coronavirus gestorben. Trotzdem kehren nach und nach die Sportligen wieder in das Geschäft zurück. Wobei die Baseball-Saison schon wieder vor dem Aus steht, nachdem es nun bei 2 Teams mehrere Corona-Fälle gegeben hat. In der Eishockeyliga NHL gibt es hingegen keine positiven Tests, was einmal daran liegt, dass sich die Teams wie auch im Basketball oder im Fußball in einer Bubble abschotten. Die NHL ist aber sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat ihre Playoffs ganz nach Kanada verlegt, nach Toronto und Edmonton. Und in Edmonton spielt mit Leon Dreiseitel ein Deutscher, der auf dem Weg ist, wertvollster Spieler der Saison zu werden. Heiko Uldorp hat mit ihm in der Bubble gesprochen.
Leon Dreiseitel hat in seinen 6 NHL-Jahren schon so einiges erlebt. Doch jetzt gibt es für den deutschen Star der Edmonton Oilers gleich eine doppelte Premiere. Eishockey mitten im Hochsommer und Leben in einem abgeschotteten Hotelkomplex in Edmonton, obwohl Dreiseitel ein eigenes Haus in der Stadt hat.
Ich glaube, dass beides ein bisschen ungewohnt ist, aber im Endeffekt gibt es halt ein großes Ziel für alle und sitzt auch jeder im gleichen Boot hier. Von daher glaube ich, dass Ausreden halt einfach nicht helfen zurzeit und man muss halt einfach damit leben können und ich glaube, das machen wir ganz gut bis jetzt.
Die NHL kehrt nach 4,5 Monaten Corona-Pause aufs Eis zurück, setzt ihre Saison mit den Playoffs fort, und zwar in Kanada, wo die Pandemie weitaus weniger verbreitet ist als in den USA. Gespielt wird unter strengen Hygieneauflagen mit je 12 Mannschaften in Toronto und Edmonton. Die Halbfinals sowie die Endspielserie werden dann ausschließlich in Edmonton ausgetragen. Und so würden die Zuschauer diese Stadt auch mal sehen, wenn alles grün ist, wie es im US-Fernsehen hieß. Denn für gewöhnlich sei Edmonton während der Eishockeysaison eben meistens weiß, wegen all des Schnees.
We don't often get a chance to see it much of the summer, but there it is, a lot of green showing. A lot of times it's very white when we're there with the snow and everything.
Für Dreiseitel und Co. ist der Neustart ein Heimspiel, doch in der Arena ist vieles nicht mehr so, wie es das Team gewohnt ist. Gespielt wird ohne Zuschauer, die Akustik ist somit eine völlig andere und die Oilers dürfen nicht mal ihre eigene Kabine benutzen. Dreiseitel fühlt sich ein wenig fremd in heimischer Halle.
Der Heimvorteil, den gibt es eigentlich überhaupt nicht, dadurch, dass alles sehr, sehr fair gehalten wird, was natürlich auch richtig so ist. Und ja, ich weiß nicht, ob wir das Eis kennen, ein großer Vorteil.
Das Eis, auf dem er in dieser Saison geglänzt hat, wie noch nie.
And that's a huge goal for Mr. Leon Dreisaitl. That's his 8th goal in his last 6 games.
Als erster Deutscher wurde Dreiseitel Topscorer in einer nordamerikanischen Profiliga, war in 71 Spielen an 110 Toren der Oilers beteiligt. Zudem ist er einer von 3 Finalisten für die Wahl zum MVP, also dem wertvollsten Spieler der Saison. Eishockey-Legende Wayne Gretzky betonte im NHL-Fernsehen, dass der Deutsche für ihn der Favorit sei.
Leon's probably the frontrunner for most valuable player in the NHL.
Natürlich ist das eine große Ehre und gewissermaßen bin ich da natürlich auch stolz drauf. Aber das große Ziel ist natürlich der Stanley Cup. Da ist jetzt gerade einfach mein Gedanke nur dabei und ich freue mich natürlich, dass es jetzt endlich wieder losgeht.
Erster Gegner sind die Chicago Blackhawks. Doch beim Neustart geht es nicht nur um Eishockey. Sport und Sportler sind in den vergangenen Wochen mehr denn je auch zu Sprachrohren geworden. Der Tod von George Floyd hat weltweit zu Protesten geführt. Er hat vor allem die USA wachgerüttelt, sensibilisiert und mobilisiert. Es ist ein eine Debatte entstanden, die zwar schon seit Jahren immer mal wieder geführt wurde, aber nie mit solchem Nachdruck, solcher Ausdauer und einer solchen Lautstärke wie jetzt. Black Lives Matter ist der Inbegriff für die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit geworden.
Natürlich habe ich das alles verfolgt. Ja, von jedem Menschen, das Leben ist genau gleichwertig und jeder sollte auch so behandelt werden. Und das jetzt Nation oder was auch immer, das darf keine Rolle spielen.
Die NHL, die sich bislang beim Thema Rassismus stets zurückgehalten hat, war diesmal geschlossen wie nie. Alle 31 Teams haben sich in Pressemitteilungen dazu geäußert, auch zu Black Lives Matter. Doch in den Testspielen vor dem Saisonstart hätte der Unterschied zur NBA größer nicht sein können. Während die Basketballer bei ihrem Neustart in Orlando bei der Hymne geschlossen niederknien, stehen die Eishockey-Profis der Nashville Predators und Dallas Stars gemeinsam Arm in Arm. Die beiden Kapitäne der Teams, erklärt TV-Kommentator Willie Dornick, hätten miteinander gesprochen und entschieden, dieses Zeichen von Verbundenheit im Kampf für Gleichberechtigung zu setzen.
Predators Captain Roman Josi und Stars Captain Jamie Benn met and decided that the two teams would intermingle on the two blue lines as you saw, together arm in arm during the national anthems as a sign of solidarity toward racial equality.
Andere Teams standen ebenfalls Arm in Arm, doch niemand kniete. Eric Trump nutzte dies für einen Tweet. Vielen Dank, NHL, schrieb der Sohn des US-Präsidenten und setzte darunter den Hashtag Standing sowie drei US-Flaggen-Emojis. Trump hat sowohl Zuspruch als auch reichlich Kritik für seinen Tweet bekommen. Das Beispiel zeigt, dass die Solidarisierung von Sportligen mit Black Lives Matter nicht bei allen Fans gut ankommt und sich die NHL auch deswegen schwer tut, den Pressemitteilungen weitere, deutliche, unmissverständliche Taten folgen zu lassen. Zwar wurde die Hockey Diversity Alliance, HDA, gebildet, ein Bündnis für Vielfalt, doch Evander Kane, schwarzer NHL-Profi und einer der führenden Köpfe der HDA, hat bereits kritisiert, dass alle an Liga-Boss Gary Bettman gemachten Vorschläge zum Thema Black Lives Matter bislang ignoriert wurden.
Heike Ulderb über den Neustart der NHL. Die Kritik von Beachvolleyballer Alexander Walkenhorst ist eindeutig. Inkompetent sei der Deutsche Volleyballverband DVV, der solle sich lieber auf den Volleyball in der Halle konzentrieren. Und Athletenmanager Konstantin Adam hat vor zwei Wochen im Deutschlandfunk sogar damit gedroht, einen eigenen Beachvolleyballverband zu gründen. Angespornt werden diese Ideen dadurch, dass eine Gruppe um Walkenhorst und Adam ihre eigene Beachliga organisiert haben. Die Strukturen in Düsseldorf nutzt nun der DVV für eine eigene Turnierserie. Und am Rande der gestrigen Partien habe ich mit David Klemperer gesprochen. Er ist ab heute neuer Geschäftsführer der Vermarktungsgesellschaft des DVV. Und ihn habe ich angesichts der Kritik gefragt, ob er Sorgen vor einer Spaltung im Beachvolleyball hat.
Ich glaube nicht, dass dem Beachvolleyball die Spaltung droht. Es gibt natürlich schon immer mal kritische Stimmen, das ist gar keine Frage. Die sind auch zu gewissen Teilen sicherlich auch berechtigt. Dem nehmen wir uns auch an, die schauen wir uns auch an. Das nehmen wir auch quasi dankend in Kauf. Ich glaube, dass wir einfach an vielen Stellen gucken sollten, dass wir noch mehr gemeinsam zusammenarbeiten, weil ich glaube, der Blick nach vorne, das ist man im Sport gewöhnt, das ist einfach das Entscheidende, dass wir da weiterkommen.
Sie haben also keine Sorge, dass da ein zweiter Verband kommt?
Da bin ich ehrlich gesagt kein Verbandsrechtler. Ich habe das auf internationalem Terrain selbst als Spieler schon erlebt, dass auch dort internationale Beachvolleyballverbände gegründet werden sollten. Das ist immer sehr schnell im Sande wieder verlaufen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Kritik, die es ja unter anderem gibt, ist, dass der DVV in seiner gewachsenen Struktur ja erstmal ein Hallenvolleyballverband war und dann Beachvolleyball als junge Sportart ja dazu kam. Und dass die Strukturen im Hallenvolleyball natürlich auch anders sind. Da gibt es Vereine, da sind die Spielerinnen und Spieler angestellt. Bei den Beachvolleyballern ist das anders. Die sind selbstständig. Sind diese Strukturen überhaupt kompatibel, innerhalb eines Verbands so gut zu vermarkten? Das ist ja eine Kritik, die häufig kommt, dass der Verband zu wenig tut, um Beachvolleyball zu vermarkten.
Also ich glaube, wenn wir uns die Vermarktungssituation im Beachvolleyball angucken, dann muss uns nicht bange sein. Wir haben, glaube ich, die drittbeste Tour auf der Welt, vielleicht sogar die beste in Europa. Also insofern sind wir da auf die zweitbeste in der Welt, genau. Und da brauchen wir uns wirklich nicht bange sein. Ich glaube, gerade auch wenn wir auf andere Sportarten schauen, die mit uns sozusagen auf Augenhöhe sind, stehen wir schon ganz gut da. Gar keine Frage. Natürlich sind es irgendwie mal zwei Sportarten gewesen, die in einem Verband quasi zusammenkommen. Ich glaube, es kann auch ein Vorteil sein, dass wir zwei Disziplinen quasi haben. Also wir können da ein Vermarktungsprodukt draus machen, was ganzjährig fungieren kann und was auch einfach von den Reichweiten dann auch noch entsprechend groß sein kann. Und da müssen wir natürlich sicherlich noch mehr an einem Strang ziehen, aber ich hoffe, dass das in der Zukunft passieren wird und das sehe ich auch als eine meiner größten Aufgaben an.
Wie wollen Sie dafür sorgen, dass, wenn es doch tatsächlich zu einem zweiten Verband kommen sollte, der sich eher auf die zweite und dritte Reihe ja konzentrieren wird, zumindest wenn man sich das so anguckt, ist ja das, was Herr Walkenhorst und Herr Adam planen. Wie wollen Sie dann sicherstellen, dass Ihnen im Verband dann nicht die zweite und dritte Reihe wegbricht und damit auch womöglich der Nachwuchs für die Olympischen Spiele und Weltmeisterschaften, also da, wo die TV-Präsenz ja dann auch am größten ist und die Aufmerksamkeit?
Gegenfrage, wie soll denn ein Verband nicht die erste Reihe auch mitmachen? Das ist doch seine Aufgabe.
Naja, es könnte ja sein, dass ein Verband sagt, naja, wir konzentrieren uns darauf, Beachvolleyball zu vermarkten und zu sagen, naja, die Spielerinnen und Spieler, die vielleicht nicht ganz gut genug sind, um bei Olympischen Spielen ganz oben mitzumachen, die der Verband im Moment, zumindest ist das, was man aus Spielerkreisen ja teilweise hört, vernachlässigt oder nicht genug tut, dass da Strukturen aufgebaut werden, dass diese Spieler aus der zweiten und dritten Reihe trotzdem genug Geld über die Vermarktung reinbekommen, ohne dass sie gefördert werden über mögliche Sporthilfestrukturen zum Beispiel.
Naja, das ist ja eine Frage des Marktes. Also die zweite und dritte Reihe, da ist es natürlich so, dass die Aufmerksamkeit an der Stelle noch nicht groß genug ist, weswegen halt auch die Vermarktung an der Stelle nicht wirkt. Insofern halte ich es für herausfordernd zu sagen, das kann man einfach so ändern, weil das ja eigentlich Preise sind, die für Aufmerksamkeit bezahlt werden. Das ist relativ einfach. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Reichweite und das, was sozusagen Unternehmen dafür ausgeben wollen. Insofern sehe ich noch nicht ganz, dass sozusagen eine Struktur, wo man sich darauf konzentriert, direkt die Lösung ist. Sondern ich denke, wir müssen halt sehen, wie wir insgesamt die Sportart nach vorne bringen. Und das haben schon eigentlich alle Sportarten gezeigt. Das geht immer über Vorbilder und große Erfolge. Und das ist das, worauf wir im Beachvolleyball aufbauen können. Und deswegen sind wir ja auch durchaus in einer guten Position, auf der wir natürlich weiterhin auch optimieren können.
Wie könnte denn, wenn es keine Konfrontation geben soll zwischen dem Zweitverband, wenn er denn existiert oder auch nicht, wie könnte dann eine Kooperation aussehen oder wie könnte man gucken, dass man gemeinsam den Beachvolleyball positioniert gegen dann auch andere Sportarten?
Also ich glaube, es gibt erstmal zunächst überhaupt gar keine Konfrontation. Also man sieht das ja auch hier, die Jungs, die Beachliga wirklich sehr innovativ und gut umgesetzt haben, sind auch hier tätig und betreiben weiterhin den Twitch-Kanal, auch hier für die deutsche Beachvolleyball-Tour. Insgesamt ist es so, klar, wir stehen im Wettkampf natürlich zum Fußball, der erstmal vor allem und über allem steht. Mit dem steht man auch gar nicht wirklich in Konkurrenz, weil er konkurrenzlos ist, gar keine Frage, das ist historisch gewachsen. Aber es gibt andere Sportarten, die wir auf Augenhöhe sehen. Und ich glaube, wir haben zwei ganz, ganz große Assets, die wir da einbringen oder Vorteile, die wir einbringen. Das eine ist, dass wir ein Sport sind, bei dem Männer und Frauen sehr, sehr gleichberechtigt sind. Im Sinne auch von, dass sozusagen die Aufmerksamkeit auf beiden Sportarten gleich ist. Das ist tatsächlich bei wenigen Sportarten der Fall. Und das zweite ist, dass wir wirklich sehr tolle, mündige Athleten haben, die in keinster Weise abgehoben sind, sehr, sehr nahbar sind. Also insofern, das ist immer das, was ich gerne ins Feld führen möchte. Jeder, der mal beim Beachvolleyball dabei gewesen ist, der wird das auch bestätigen, was wir für tolle Athleten haben.
Gibt es da Ideen, wie man die Athletinnen und Athleten noch mehr in den Fokus stellen kann? Weil das ja wirklich, wir haben vorhin über Zugpferde gesprochen, das ja wirklich dann ein Weg sein kann, um dann vielleicht auch Reichweite oder dann auch Unternehmen, die Geld zahlen, zu erreichen.
Ja, ich glaube, diese Nähe und Nahbarkeit, das ist etwas, was wir noch mehr herausarbeiten müssen. Ich glaube, da bieten sich natürlich vor allen Dingen die sozialen Medien an. Aber auch auf den Events können wir das sicherlich noch besser darstellen und natürlich in einer gewissen Form auch inszenieren.
Welche konkreten Ideen gibt es da, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir bald nicht mehr mit Mundschutz uns gegenüber sitzen und sozialer Kontakt auch wieder erlaubt ist?
Gar keine Frage. In Corona-Zeiten ist das natürlich gerade die schlechteste Strategie, die man wählen kann. Aber wir hoffen, dass sich die Zeiten ändern. Und klar, das fängt an, dass einfach wir natürlich irgendwie auch Menschen mit unseren Athleten in Kontakt bringen, dass sie halt merken, wie ansprechbar sie sind, dass wir vielleicht auch, sag ich mal, Zuschauer noch näher am Spielfeld zulassen. Das sind so erste konkrete Ideen. Und ich glaube, in sozialen Medien auch rüberzubringen, was die Athleten sozusagen ausmacht, ihre Persönlichkeit noch mehr herauszustellen, das wäre sicherlich auch ein innovativer Weg.
Sagt David Klemperer über die Vermarktungsperspektiven im Beachvolleyball. Und bei dem Turnier, das Sie im Hintergrund gehört haben, haben sich heute Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und ihre neue Partnerin Annalena Grüne für die Endrunde der deutschen Meisterschaften qualifiziert. Auch der Radsport ist zurück auf der Straße. Mit der 14. Strade Bianchi, einem Eintagesrennen in Italien, ist heute die World Tour zurückgekehrt. Der deutsche Profi-Straßenmeister Maximilian Schachmann hat dabei den dritten Platz belegt. Gewonnen hat der Belgier Wout van Aert vor Davide Formolo. Milano aus Italien. Und damit endet Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Alle Beiträge und Interviews, auch in längeren Fassungen, können Sie nochmal nachhören auf deutschlandfunk.de/sport oder in der kostenlosen DLF Audiothek. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein gutes Wochenende.